Herzlich willkommen. Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche dir, dass du dich so richtig wohlfühlst in deiner Haut, und zwar nicht nur in den Ferien. Vor ein paar Wochen hat mir eine Hörerin einen Artikel zugeschickt mit dem Titel »Lehrer sind oft schwierige Patienten«. Und sie schrieb mir noch dazu, Martina, lies mal den Artikel, der ist total spannend, das könnte auch was für den Podcast sein. Und ich habe den Artikel gelesen, habe bei dem Titel erst gedacht, da beschwert sich jetzt jemand über uns Lehrerinnen und Lehrer. Aber nee, es war ganz anders. Der Psychologe Michael Meergard, der beschreibt in seinem Artikel, ja, wie er Lehrerinnen und Lehrer in der Psychotherapie erlebt. Und er ist jemand, der sehr gerne mit Lehrkräften arbeitet. Und er beschreibt mit einem sehr, sehr guten Blick von außen, wie eigentlich unsere alltäglichen Arbeitsbedingungen sind und wie enorm anstrengend das ist, ganz objektiv von außen betrachtet. Und es ist nicht nur das, er sagt sogar, Überleben in Schule, das geht nur, indem man die eigene Selbstwahrnehmung abschaltet. Das ist eine emotionale Abwehrstrategie, die wir brauchen, um unseren Schulalltag überhaupt zu meistern. Ja, und das fand ich sehr, sehr interessant und habe gedacht, diesen Menschen muss ich doch mal in den Podcast einladen und mal fragen, wie er das genau meint und wie sich das auswirkt auf uns, wenn wir unsere Selbstwahrnehmung abschalten. Und ich habe ihn eingeladen und jetzt ist er hier. Herzlich willkommen. Bitte stellen Sie sich doch erstmal vor.
Ja, Michael Meergard, ich bin psychologischer Psychotherapeut, darauf lege ich Wert. Ich denke nämlich, dass so dieses psychologische Menschenbild besser auch zu diesem Fachgebiet passt als dieses klassische medizinische Menschenbild. Ich bin im Ruhestand mittlerweile. Ich habe viele Jahre lang eine eigene psychotherapeutische Praxis geleitet oder geführt, also als Ein-Mann-Betrieb, aber habe immer auch mit Kollegen zusammengearbeitet, wobei wir immer selbstständig waren. Ich habe auch Lehrtherapien durchgeführt, Supervisionen. Ich habe immer wieder auch Vorträge in Schulen abgehalten. Und ja, privat bin ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Und als das letzte unserer Kinder das Elternhaus verließ, schlug meine Frau ihre Hände über dem Kopf zusammen und sagte, oh mein Gott, jetzt bin ich ja alleinerziehend. Sie ist auch Lehrerin.
Sie ist auch Lehrerin.
Ja.
Ah, okay. Da bauen Sie mir gerade eine Brücke. Ich wollte nämlich fragen, wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema Lehrergesundheit gekommen? Kam das also durch Ihre Frau, die als Lehrerin tätig ist?
Ja und nein. Es ist natürlich schon so, wenn man als Psychotherapeut arbeitet, hat man automatisch auch Kontakt zu Lehrern und im Kolleginnenkreis spricht man darüber, dass es eben auch schwierige Patienten sind. Aber nun habe ich eben auch privat über meine Frau viele Kontakte zu Lehrern. Wir sind mit Lehrern und Lehrerinnen befreundet. Und so nach und nach fiel mir auf, dass das eben eine ganz besondere Klientel ist. Und zudem habe ich meine Frau öfters aus der Schule abgeholt, gerade in der ersten Zeit. Und ich dachte, ich halte das nicht aus. Also dieser Lärm, dieses Gewusel, wie halten die das bloß aus? Und dann fiel mir bei meiner Frau auf, dass sie immer am ersten Tag nach den Ferien, wenn sie das erste Mal wieder zur Schule ging, nach Hause kam und sagte, oh, das war hier so laut, das war so furchtbar laut. Ab dem zweiten Tag sagte sie das nicht mehr. Darauf kommen wir ja vielleicht noch zu sprechen, was das bedeuten mag.
Auf jeden Fall, ja.
Also insofern war ich offen für Lehrer. Und ich sprach ja eben davon, dass Psychotherapeuten immer auch Kontakt zu Lehrern haben. So eine typische Situation Stellen Sie sich vor, eine Gruppentherapie beginnt, es ist die erste Sitzung, reihum stellt man sich vor und dann sagt der Erste vielleicht, ja, ich habe so Ängste und weiß gar nicht, wie ich damit fertig werde. Die Zweite sagt, mein Partner hat mich verlassen, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Und die Dritte sagt vielleicht, ich muss die ganze Zeit heulen, ich weiß gar nicht, was los ist und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand, der sagt, wenn ich das so höre, das habe ich alles gar nicht. Bei mir ist eigentlich alles in Ordnung, aber meine Frau sagte, ich sollte hier mal teilnehmen, das würde mir gut tun. Dann passierte was Interessantes. In meinem Kopf, also ich dachte dann, Mensch, das ist ein schwieriger Patient. Der ist ja voller Widerstand, der ist so im Kopf, hat gar keinen Kontakt zu seinen Gefühlen. Hoffentlich passt er in diese Gruppe rein. Ja. Und dann passierte auch seitens der Gruppe meistens so etwas, dass dann andere Teilnehmer sich zu Wort meldeten und ihn ansprachen. Wohlgemerkt in der ersten Sitzung, man kannte sich ja noch nicht, also ihn ansprachen und sagten, ich habe irgendwie so Angst vor dir, du bist so im Kopf, ich kann dich gar nicht fühlen. Und meine Güte, natürlich war das auch das, was ich empfunden habe. Aber nach und nach lernte ich, dass wir dem Lehrer, der Lehrerin damit auch großes Unrecht tun, weil das, was man als Psychotherapeut eben als Widerstand, Vermeidung und so weiter oder unbewusste Konflikte andichtet, ist einfach eine notwendige Strategie aus meiner Sicht, um im Schulalltag zu überleben.
Das heißt also, diesen Teilnehmer in der Gruppentherapie, den Sie gerade beschrieben haben, das wäre jetzt also, sage ich mal, so ein typischer Lehrer. Also das wäre so ein Verhalten, was Sie oft festgestellt haben, wenn Sie denn Lehrkräfte in der Therapie haben, dass dann erstmal so eine Abwehrhaltung da ist, so im Sinne von, eigentlich geht's mir gut, ich habe gar kein Problem. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Ja. Übrigens auch typische Lehrerin. Also da mache ich gar nicht so große Unterschiede. Genau. Es zeigt sich etwas unterschiedlich vielleicht, aber das ist, glaube ich, marginal. Und das zeigt sich dann auch, wenn der Betreffende zur Therapie kommt, wie der Lehrer oder die Lehrerin sich präsentiert, dann in den ersten Stunden ist, mit das gesagt wird, ich habe das und das Problem. Also zum Beispiel sehr häufig, ich habe plötzlich Panikattacken bekommen. Ansonsten ist alles gut. Viele Lehrer kommen auch, und das finde ich und fand ich immer erschreckend, aufgrund von schweren körperlichen Erkrankungen. Und da gab es schon auch im Freundeskreis und im Kollegium meiner Frau früh solche Erkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Tinnitus, Schwerhörigkeit und so weiter und so fort. Also Dinge, die man gar nicht in erster Linie vielleicht mit der psychischen Situation in Verbindung bringt. So, und dieser Lehrer oder die Lehrerin sitzt jetzt in der Therapie und man könnte jetzt rational mit dem Betreffenden stundenlang reden, ohne dass da wirklich was passiert.
Über die Symptome, die nach außen da sind.
Eigentlich,
oder auch über das, was ja eigentlich gar kein Problem ist.
Genau. Ja. Also, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dass der Betreffende eigentlich gut mit allem klarkommt. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, so die normale Lehrkraft in der Therapie braucht manchmal 5, manchmal 10, manchmal 20 Stunden an Therapie, bis er oder sie an dem Punkt ist, an dem andere, ich sag mal, normale Patienten von Anfang an sind. Nämlich, dass sie mit ihrem Leid identifiziert sind. Sprich, viele Patienten kommen und man sieht ihnen an, dass sie leiden. Sie weinen oder sie sind völlig verzweifelt. Das ist ganz, ganz anders so bei Lehrkräften. Nichtsdestotrotz, und auch das musste man erst mal lernen, ist es so, dass sich doch recht schwere Zustände dahinter verborgen haben. Also viele Lehrer und Lehrerinnen brauchen, wenn sie erst mal diesen Schritt gemacht haben, nicht nur eine Therapie, sondern auch langfristige Dienstunfähigkeiten. Halbes Jahr, ein Jahr, zwischendurch dann auch stationäre Reha-Maßnahmen. Und oftmals haben sie es am Anfang gar nicht einordnen können. Aber man kann sagen, dass die Überlastung, die Symptome so nach und nach erst so ins Bewusstsein kletterten. Und jetzt, wo jemand schon mal raus war für vielleicht 2 Wochen aus der Schule, kamen solche Geschichten, zum Beispiel der oder die Betreffende erzählt, ich bin da und da lang gegangen und da traf ich paar Jugendliche, das könnten meine Schüler gewesen sein, und ich habe auf einmal massive Panik gekriegt. Und ich kann gar nicht mehr ins Schulgebäude. So, das finde ich erstaunlich, oder um es vielleicht mal bildlich zu machen, während die Befindlichkeit von normalen Patienten, in Anführungszeichen, bevor sie zur Therapie kommen, so ganz langsam abfällt, also es geht ihnen immer schlechter, bleibt der Lehrer, die Lehrerin auf hohem Niveau, und dann passiert plötzlich etwas und der Absturz ist total.
Ein richtiger Einbruch.
Richtiger Einbruch.
Genau, und das Spannende, die Ursache dafür, die haben Sie in Ihrem Artikel so schön beschrieben. Sie sagen ja, dass im Grunde dieses, sich gar nicht dessen bewusst zu sein, wie belastet man sich fühlt, dass genau das die Strategie ist, mit der wir es überhaupt schaffen, diesen Job zu machen. Vielleicht können Sie das ja mal ein bisschen genauer erklären.
Das ist das Verrückte und das muss man erstmal auch verstehen.
Ja.
Ne, und so über die eigene Begrenztheit der Perspektive hinwegkommen. Ja, das scheint tatsächlich zu sein, um in diesem krankmachenden Umfeld Schule überleben zu können, brauche ich eine krankmachende Strategie, eine pathogene Strategie, nämlich das Dissoziieren, das Abspalten. Ich kann es mir als Lehrkraft nicht leisten, mit meinem vollen emotionalen Instrumentarium dieses Gebäude Schule und die Systemschule zu betreten. Also ich glaube, jeder Nichtlehrer, der in die Schule geht, der merkt es sofort.
Ja.
Ja, und der Lehrer, die Lehrer müssen das einfach sozusagen das eigene Empfinden an der Garderobe abgeben.
Also ich glaube, da müssen wir gleich unbedingt nochmal genauer drauf zurückkommen. Das können jetzt die Hörerinnen und Hörer erstmal einen Moment sacken lassen. Ich habe nämlich auch einen Moment gebraucht, als ich das gelesen habe. Und beim Lesen ist ja immer so, man kann warten, nochmal lesen.
Ja.
Und vielleicht gucken wir jetzt erstmal, Sie haben das einfach so lapidar gesagt, um in diesem krankmachenden Umfeld überhaupt überleben zu können. Dann sagen Sie doch mal aus Ihrer Sicht des Psychotherapeuten, was ist denn so krankmachend am Umfeld Schule? Viele rund um uns herum in der Gesellschaft ist doch eher landläufig die Meinung, den Lehrern geht's doch gut, die dürfen doch in geheizten Räumen arbeiten, die haben doch ihr sicheres Gehalt, was haben die denn für Probleme? Was ist das Krankmachende an unserem Umfeld? Das haben Sie so wunderbar beschrieben.
Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an.
Ja.
Wenn man in einer fremden Stadt durch die Straßen geht, dann fallen einem Schulgebäude einfach da an dem desolaten Zustand auf. Es ist nicht mehr ganz so wie vielleicht noch vor Jahren. Das mag auch in den Bundesländern verschieden sein. Aber es fängt schon mit diesen ganz banalen, basalen physischen, physikalischen Dingen an. Also Abschattung gegen Sonne, Lärm, Ausgasung von CO2. Natürlich auch, ob eine Umgebung schön ist. Diese Dinge springen einem ins Auge, finde ich. Also ich will mal ein Beispiel sagen, was mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Als ich als Vater zu einem Elternabend ging in die Grundschule, war die Klassenlehrerin eine sehr große Person, fast so groß wie ich, also knapp 1,90 schätze ich mal. Und sie hatte einen Stuhlkreis für uns Eltern aufgebaut und sagte so, nehmen Sie bitte Platz. Und ich setzte mich auf die Kinderstühle und sagte sofort zu ihr, ich kann hier keine 5 Minuten sitzen.
Ja.
Dann ging diese Frau mit mir durch verschiedene Räume und hat mir einen ordentlichen Stuhl besorgt. Sie selbst blieb auf dem Stuhl sitzen, bisschen übertrieben gesagt, die Knie neben den Ohren. Völlig eingeklemmt, konnte eigentlich überhaupt nicht mehr atmen. Also das ist das, was Lehrern und Lehrerinnen zugemutet wird und wurde.
Genau, es geht um grundlegenden Arbeits- und Gesundheitsschutz, der für Lehrkräfte genauso gelten sollte wie für alle anderen Arbeitnehmer.
Ja.
Auf jeden Fall, also das wäre jetzt erstmal das Offensichtliche, wo Sie sagen, ganz glasklare Belastungsfaktoren, sogar messbar, wenn es jetzt um Lärmbelastung und Ähnliches geht. Was ist noch krankmachend an unserem Umfeld? Sie haben da ja noch mehr Punkte.
Also das nächste, was ich anführen möchte, ist das, was ich Affensyndrom genannt habe. Das geht zurück, diese Bezeichnung, auf ein altes psychologisches Experiment. Wir müssen jetzt nicht über Ethik bitte in der Forschung sprechen. Also es wurde ein Affe an Strom angeschlossen, ihm wurde eine Aufgabe gegeben und immer wenn er die Aufgabe falsch gelöst hat, kriegte er einen Stromstoß. Mhm. Dieser Affe war messbar unter Stress. Nun wurde ein zweiter Affe an ihn angeschlossen. Dieser zweite Affe konnte selbst nichts tun. Aber er kriegte auch bei jedem Fehler des ersten Affen ebenfalls einen Stromstoß. Mhm. Dieser Affe war noch mehr unter Stress und vor allen Dingen entwickelte er so etwas, was man als depressive Symptome bezeichnen kann, weil er zusätzlich hilflos ist. Und ich glaube aus meiner Sicht, Sie können mich ja gerne korrigieren, aus meiner Sicht muss der Lehrer, die Lehrerin Aufgaben übernehmen, ohne die entsprechenden Ressourcen zu haben oder Kompetenzen, also auch Kompetenzen. Zum Beispiel Lehrer müssen als Drogenfachleute fungieren, als Psychiater, als Krankenschwestern, also als Kinderschwestern. Meine Frau musste immer wieder auch Schülern den Po abwischen, ne, in der Sonderschule oder im Förderunterricht später.
Ja, in der Grundschule erleben wir das auf jeden Fall, alleine schon durch die extreme Unterbesetzung, ja, die wir haben. Ja. In kleinen Kollegien müssen ja auch sämtliche Aufgaben abgedeckt werden, die in einem großen Kollegium halt besetzt werden müssen, ne? Und da haben dann einzelne Personen ganz viele unterschiedliche Rollen, die sie erfüllen müssen. Und genau wie Sie sagen, ohne entsprechende Ressourcen zu haben. Ja. Sei es jetzt die entsprechende Qualifikation, sei es eine entsprechende Stundenentlastung. Also da kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja.
Wie sagt man, low resources, high demand, sagt man heute, glaube ich.
Ja, genau.
So, und das scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt zu sein. Das habe ich in keiner anderen Berufsgruppe so massiv erlebt, ohne dass die Lehrer selbst das so benennen oft. Das finde ich auch immer erstaunlich. Das gehört eben auch mit zu diesem Abspalten, zu diesem Dissoziieren.
Ja.
Dann glaube ich, ich komme nachher zu dem für mich wichtigsten Punkt. Ich glaube, ich denke, so wie ich Lehrerinnen und Lehrer kennengelernt habe, dass viele misserfolgsorientiert sind. Mhm. Notwendigerweise. Also zum einen sieht man ja ständig die Bildungskatastrophe und arbeitet dagegen an und kann eigentlich nichts machen. Aber letzten Endes geht es, wie zum Beispiel in diesem letzten Beispiel, oft ja nur darum, Fehler zu vermeiden. Und einen typischen Dialog zwischen Lehrern habe ich mir immer wieder erzählen lassen, ist, dass der eine Lehrer vielleicht oder die Lehrerin mal zu einem Kollegen sagt, du, mit diesem Schüler komme ich überhaupt nicht zurecht. Und die Antwort des anderen ist, auch mit dem habe ich keine Probleme.
Ja.
Also das ist wie eine Watschen.
Ja.
Bei uns in der Psychotherapie zählt das eher als Zeichen der Kompetenz, dass man die eigene Beschränktheit nicht nur wahrnehmen, sondern auch mitteilen und eben bearbeiten kann.
Es passiert beides. Also was heißt beides? Also es passiert das, was Sie gesagt haben, dass es dann entweder heißt, habe ich gar keine Probleme.
Ja.
Oder eben, dass man sich gegenseitig aufschaukelt, ne? Dass dann der andere anfängt, oh ja, der ist schlimm, aber ich habe noch einen schlimmeren in meiner Klasse.
Ja.
Also auch das gibt's, was dann aber auch nicht wirklich hilfreich ist an der Stelle, ne? Und das Problem ja auch nicht löst.
Sie können ja nichts machen, Sie können ihn ja nicht nach Hause schicken.
Nee, es ist so.
Und selbst wenn Sie
es hilft dem anderen ja auch nicht, jetzt genau mit diesem Problem klarzukommen und das besser zu bewältigen. Aber so dieser Blick auf die Fehler, das sagen auch viele Kolleginnen und Kollegen, das ist einfach so eine berufliche Deformation, die wir da haben, ne? Genauso wie ich halt auch als Lehrerin nur ganz, ganz schwer einen Text lesen kann, ohne die Rechtschreibfehler zu bemerken.
Oh, das geht mir auch so.
Ist es da eben auch oft, dass dann doch der Fokus eher auf den Fehlern liegt und dass man sich wirklich immer wieder auch selber disziplinieren muss und sagen muss, nee, ich möchte ja anders denken. Ja. Aber das ist oft schwer.
Ja.
Und Sie sagen, das trägt also auch dazu bei, dass unser Umfeld uns eher schwächt und krank macht, weil wir eben den Fokus auf das haben, was negativ ist und damit wahrscheinlich auch immer mehr davon wahrnehmen, weil wir den Fokus so sehr in diese Richtung.
Ja, zum einen das, zum anderen aber glaube ich, dass das auch ein Symptom dieses Dissoziierens ist, weil zu dem Fehler, dem eigenen Fehler, gehören ja auch Schwächen und Bedürfnisse. Und Bedürfnisse, also wirkliche vitale Bedürfnisse mitzuteilen, fällt vielen schwer. Auch dazu vielleicht ein kurzes Beispiel. Ein Hauptschullehrer kurz vor der Pensionierung erzählte mir, dass er eine Thrombose hatte. Der Arzt habe ihm gesagt, er müsse wegen dieser Thrombose viel trinken. Und ich fragte ihn, ja, und tun Sie das? Nee, sagt er, ich kann gar nicht viel trinken, weil ich nicht zum Klo kann.
Genau,
den ganzen Vormittag. Aber obwohl das ein Mensch war, der sich durchsetzen konnte, der selbstsicher war, der beredt war, er kam nicht mal auf die Idee zu sagen, Leute, so geht das nicht. Seinem Chef zu sagen, hier, ich habe ein Problem und löse das für mich. Oder Administration, löse das für mich.
Genauso ist
also dieses Mitteilen von Bedürfnissen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, mir ist das zu viel. Das fällt vielen schwer.
Ja, und das fängt tatsächlich bei so grundlegenden Bedürfnissen an, kann ich absolut bestätigen. Also wenn ich Workshops gebe an Schulen, da ist auch ganz oft das Thema und ich bin immer wieder erschüttert, wie viele erwachsene Menschen dann sagen, nein, ich schaffe das einfach nicht, morgens zur Toilette zu gehen. Ich verkneif mir das Trinken. Und da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, was das für einen Stress dem ganzen System macht, wenn ich solche Grundbedürfnisse unterdrücke. Ja. Und da kann man sich nur vorstellen, was man dann alles noch unterdrückt.
Ne? Genau, und für diesen Menschen ist das lebensbedrohlich.
Ja.
Ne? Also wenn er nicht trinkt, dann löst sich vielleicht ein Thrombus und wandert dann in die Lunge, typischerweise. Mhm. Ja, und das finde ich gefährlich.
Ja, absolut.
Ja, vielleicht, ich gucke nochmal, ob ich noch was vergessen habe. Also man kann viel dazu sagen. Ich glaube, wichtig ist auch so diese mangelnde Anerkennung von außen. Das ist Ihnen ja auch bewusst. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, ein bisschen hat sich vielleicht getan, aber der Lehrerberuf gehört ja auch zu den sogenannten Semiprofessionen, genau wie Friseure und Psychotherapeutinnen übrigens auch.
Aha.
Also Semiberuf heißt, eigentlich kann das jeder.
Ach so.
Ja? Ach, ich weiß es nicht.
Ja. Also Haare schneiden, Psychotherapie.
Ja.
Unterrichten kann eigentlich
jeder. Genau,
jeder.
Das kann eigentlich jeder. Man muss ja nur ein bisschen reden.
So, war mir nicht so bewusst. Also bei Schule leuchtet es mir noch ein, weil ja natürlich jeder von uns irgendwann mal in der Schule war als Schüler.
Ja.
Und dann meint man ja, der Sprung auf die andere Seite kann ja nicht so schwer sein. Ich habe ja jahrelang als Schüler im Unterricht gesessen. Ich weiß ja, wie der Hase läuft.
Ja.
Kann nicht so schwer sein. Bei Psychotherapeuten und Friseuren stelle ich mir es ein bisschen schwerer vor, die Seite zu wechseln. Aber gut, es ist eine Semiprofession und jeder meint, er kann uns da reinreden.
Ja, also Psychotherapeuten reden ja nur ein bisschen und jeder hat auch schon mal mit Freund oder Freundin über ein Problem geredet und gar nicht so schlecht.
Ja, ja.
Und jeder hat auch mal vielleicht sich oder anderen die Haare geschnitten. Und weil das so ist, heißt es natürlich auch, also wir haben das hier in Schleswig-Holstein immer wieder erlebt, dass dann völlig fachfremde als Ersatz und Lehrpersonal eingesetzt werden. Daran sieht man, wie die Wertschätzung dem Lehrerberuf gegenüber von politischer Seite auch aussieht. Ne, das finde ich schlimm. Das natürlich geht es nicht. Und meine Frau hat immer wieder auch erzählt, welchen Müll im übertragenen Sinne sie wegräumen musste, wenn jetzt jemand anders in allerbester Absicht die Klasse vorher hatte. Und dann kommt sie und dann ist da Tohubabohu los in dieser Klasse.
Ja, und wenn Sie mangelnde Anerkennung ansprechen, da meinten Sie ja gerade, es ist etwas besser geworden. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich denke schon, dass der einzelne Kollege, die einzelne Kollegin das vielleicht dann doch an seiner Schule auch schon mal positiv erlebt, so wie wir zum Beispiel jetzt an meiner Schule gerade wieder die Eltern befragt haben, wie sie zufrieden sind mit dem Distanzunterricht und die Eltern sind sehr zufrieden.
Ja.
Das freut uns natürlich sehr. Aber wenn man das allgemeine Bild in der Öffentlichkeit hört, dann stehen jetzt ja auch Lehrkräfte wieder sehr stark in der Kritik, weil sie es jetzt immer noch nicht hinbekommen. Es waren doch Sommerferien zwischendurch, da hätte man doch genug Zeit gehabt, jetzt auf digitales Lernen umzustellen und so weiter und so fort. Also da sind dann schon viele sehr schnell mit der Kritik dabei. Und da sind wir auch wieder bei fehlenden Ressourcen.
Ne? Ja.
Wenn ich nicht die Ressourcen habe, kann ich nicht den Unterricht machen, den ich vielleicht gern machen würde, obwohl ich dazu durchaus in der Lage wäre, ne, aufgrund meiner Fähigkeiten. Das wäre nicht das Problem. Also fehlende Anerkennung ist auf jeden Fall, gebe ich Ihnen recht, ein ganz krankmachender Faktor. Und ich würde Sie so gerne bitten, dass Sie jetzt zu Ihrem wichtigsten Faktor was sagen.
Ja.
Haben Sie ja gerade schon gesagt, Sie haben noch was ganz Wichtiges, was viele gar nicht auf dem Schirm haben.
Ich behaupte, dass es der Lehrerin, dem Lehrer nicht bewusst ist, nämlich das Crowding. Crowding, von Englisch Crowd, die Masse, besagt einfach, die subjektive Reaktion darauf, sich in einem Raum mit mehreren Menschen zu befinden. Die soziale Dichte ist sozusagen das physikalische Maß, also Personen pro Quadratmeter, könnte man sagen. Mhm. Aber dieses Erleben des Crowding muss nicht damit einhergehen. Also manchmal reicht eine Person zum Beispiel im Fahrstuhl und man fühlt sich schon gecrowded.
Ja.
Oder stellen Sie sich einen langen Flur vor. Ich kenne das so aus meiner Studentenzeit. Man geht an dem einen Ende des Flures los zum Ausgang und dann vom anderen Ende kommt einem einer entgegen und gefühlt dauert dieser Begegnungsprozess 5 Minuten. Auch das ist Crowding.
Okay. Ja.
Also Crowding, da muss man sagen, das ist kaum in einem anderen Beruf so massiv gegeben wie in der Schule. Vielleicht noch Kindergärten, mit den Kindergärtnern habe ich weniger gearbeitet. Mhm. Vielleicht gibt es hier und da noch andere Berufe, aber mir ist zumindest kein anderer Beruf bekannt, bei dem das Crowding so zu Buche schlägt. Crowding heißt, dass durch dieses ständig anderen Menschen ausgesetzt sein, mhm. Alle physiologischen Parameter in die Höhe fahren. Blutdruck, Herzschlagrate, der Hautwiderstand lässt nach, also man transpiriert etwas, Muskelspannung steigt. Also alle Parameter fahren in die Höhe.
Also alles so typische Stresssymptome, ne? Körperliche Stresssymptome. Mhm.
Ja, genau. Mhm. Wobei der Betreffende es gar nicht unbedingt negativ wahrnehmen muss. Also man kann sogar auch sich wohlfühlen und gecrowded sein. Zunächst mal ist dieses Phänomen des Crowdings völlig unabhängig davon, inwieweit speziell negative Erfahrungen sich da noch quasi draufsatteln. Mhm. Crowding heißt einfach, ich bin so und so lange, so und so viel Prozent meiner Arbeitszeit mit vielen Menschen zusammen.
Und das bin ich ja immer.
Das sind Sie immer.
Ich bin ja immer mit anderen zusammen, wenn ich in der Schule bin.
Außer in der Klasse?
Ich gehe mal zur Toilette. Oder schließe mich das Klassenzimmer ein.
Ja, oder das. Ne? Aber wenn Sie über den Flur gehen, treffen Sie ja auch Schüler und Kollegen. Und viele haben mir erzählt, dass das Crowding im Lehrerzimmer fast noch am schlimmsten ist. Jetzt kommt natürlich hinzu, dieses Crowding. Vielleicht erst nochmal Folgendes. Wenn ich im Crowding bin, ne, und in der Lage bin, mich wahrzunehmen, dann ist das zunächst mal nicht schlimm, weil ich automatisch hinterher eine Pause mache. Mhm. Weil wir aber vorhin gesagt haben, der Lehrer muss ja seine Befindlichkeit, seine Selbstwahrnehmung quasi abgeben, nimmt er es erstens gar nicht wahr, denkt zweitens auch nicht drüber nach und drittens würde er auch, wenn er drüber nachdächte, denken, naja, meine Kolleginnen, meine Kollegen schaffen das ja auch, stell dich nicht so an. Mhm. So, das heißt, es gibt im Grunde keine Erholung von diesem Crowding. Mhm. Und Crowding ist in der Schulzeit immer und überall. Man hat nicht mal einen privaten Raum, wie es fast in jedem anderen Beruf der Fall ist. Der Lehrer, die Lehrerin geht mit dem Ablagefach, so habe ich das oft gesehen, von einer Klasse zum Lehrerzimmer, vom Lehrerzimmer in die andere Klasse. Einige wenige Fachlehrer haben vielleicht so ihren Physik-, ihren Chemieraum und dürfen fast immer da bleiben. Mhm. Bei denen ist das Crowding mehr dadurch gegeben, ich habe Lehrer auch in Therapie gehabt, die pro Woche 200 verschiedene Schüler gesehen haben. Woche also für Woche.
An weiterführenden Schulen durchaus. Ne? In der Grundschule sieht es ein bisschen anders aus. Aber da ist es wahrscheinlich viel, viel schwieriger, sich auch komplett rauszuziehen, weil die Schülerinnen und Schüler jünger sind, noch mehr Betreuung brauchen und ständig ansprechbar sein muss. Sie haben ja diesen Raumwechsel mit dem Köfferchen unterm Arm, haben Sie auch so schön beschrieben, überall ist Auswärtsspiel.
Ja.
Das fand ich so eine schöne Redewendung.
Überall ist Auswärtsspiel.
Ne? Genau. Und genauso fühlt sich das oft an. Ich komme irgendwo hin in einen Klassenraum, der mir nicht gehört und bin da erstmal fremd. Sie haben es auch gerade beschrieben, manchmal ist ein Durcheinander da, da muss ich den Raum erstmal herrichten. Ich muss mich orientieren, wo ist hier vielleicht mein Ruhesignal oder ähnliches. Wenn ich dann gehe, muss ich alles wieder aufräumen. Also ich kann mich nicht unbedingt wohlfühlen und ausbreiten in der Klasse, so als wenn ich in meinem eigenen Büro oder Arbeitszimmer bin.
Ja, Und im Lehrerzimmer scheint es auch so zu sein. Die meisten haben wohl ihren festen Platz, aber dann sitzt da auch schon mal jemand oder da hat sich jemand anders ausgebreitet. Und da muss man den auch erstmal wieder zurückerobern. Und das ist ja bei, selbst wenn Sie im Großraumbüro arbeiten, dieser eigene Schreibtisch, das ist tabu, das ist intim. Da würde auch der Leiter, der Chef nicht ohne weiteres einfach die Schublade öffnen. Das wäre schon übergriffig. Ja, und all das gibt es praktisch in der Schule nicht. Ich will vielleicht, haben Sie noch eine Frage dazu? Sonst komme ich nochmal zu den verschiedenen Qualitäten auch des Crowdings.
Ja, also das, ich wollte nur noch bestätigen, dass ich auf jeden Fall das auch so erlebe, dass wir unsere Selbstwahrnehmung da echt ausschalten, viele von uns, gerade wenn es so um das Crowding geht. Also ich habe da gerade eine Situation so vor Augen, die bei uns im Lehrerzimmer immer wieder auftaucht. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr laut, auch im Lehrerzimmer. Ne?
Ja.
Man unterhält sich mit Kolleginnen und da geht es oft hoch her. Und dann kommen auch oft noch Schüler, die irgendwas wollen. Und dann steht auch noch die Tür auf zum Flur und dann ist es richtig laut. Und ich bin dann ganz oft diejenige, die zur Tür geht und sagt, ich muss erstmal die Tür zumachen, wir müssen doch hier ein bisschen Ruhe haben. Und ich wundere mich dann oft, dass die anderen das gar nicht bemerken, dass es so laut ist.
Ja.
Und so langsam wird mir das klar. Ja, erklären Sie gerne noch die...
Ja, ich wollte nur sagen, das ist ja genau der Punkt, dass das Crowding auch dann wirkt oder besonders dann wirkt, wenn man es gar nicht wahrnimmt. Also man schützt sich nicht dagegen. Mhm. Sprich, man macht die Pforten auf und das, all diese sensorischen Reize, dieser Input, kommen in einen hinein. Ja, und ich finde einige Dinge sehr typisch als Reaktion darauf. Also man muss sich klar machen, es ist, selbst wenn es gut läuft, ne, wenn Lehrer, Lehrerin nach Hause kommt und sagt, heute war ein super Tag, hat er oder sie schon ein bestimmtes Level an Hintergrundarbeit geleistet, die gar nicht in sichtbare Arbeit mündet. Also so wie ein Hintergrundprogramm beim PC, der den Computer langsam macht. Viele Pädagogen, Pädagoginnen haben mir erzählt, dass sie nach dem Mittagessen in ein Koma fallen.
Oh ja.
Kennen Sie auch?
Ich kenne das auch. Ich kenne das auch, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja mittlerweile gelernt, zwischendurch meine kleinen Päuschen zu machen, auch in diesem ganzen Trubel im Unterricht. Aber ich hatte das früher auch und es ist wirklich so, wie Sie das beschreiben. Es ist dann Koma. Also es ist so, ich nenne das immer den Notabschalteknopf.
Ja, ja.
Das ganze System macht wirklich einmal so einen Shutdown.
Ja.
Weil es einfach zu viel war.
Und das versteht man dann, wenn man sich klar macht, wie viel auch wirklich ungeheure Arbeit geleistet wird. Ne? Also schon im Hintergrund. Und das muss ja die Person ständig machen. Ne? Also den ganzen Vormittag oder bis in den Nachmittag hinein. Das Wesentliche ist eben, dass dass viel physiologische Arbeit geleistet wird. Das ist dem Lehrer, der Lehrerin nicht bewusst. Und natürlich heißt das, dass man dann auch erschöpft ist. Und insofern ist es kein Wunder, dass allein wegen dieses Crowdings Burnout entstehen und vielleicht auch Depressionen entstehen.
Ja. Es ist aber ja so, dass Sie gesagt haben, den Lehrkräften ist es ja gar nicht so bewusst, was da alles auf sie einprasselt. Also sogar, es ist sogar so, sie müssen genau das ja ausblenden und das gar nicht so sehr wahrnehmen.
Genau.
Und wenn ich dann aber mittags nach Hause komme und bin so furchtbar erschöpft, dann fange ich ja eher an, mir selbst Vorwürfe zu machen und mir zu sagen, was ist denn mit dir eigentlich los? Du bist ja gar nicht richtig belastbar. Jetzt hast du einen halben Tag gearbeitet und jetzt bist du schon wieder müde. Das kann doch nicht sein.
Ja. Ja, das ist bitter, ne? Weil was stimmt nicht mit mir? Also ich mache es zu meinem Problem, zu meiner Schwäche. Ich wollte noch ganz kurz vielleicht so auf dieses Crowding. Im Moment habe ich ja nur die normalen und guten Situationen angesprochen.
Ja.
Jetzt kommt ja hinzu, dass nicht nur, ich sag mal, der optische Eindruck von Menschen ungehindert in einen hineinfließt über dieses Crowding, sondern es sind ja alle sensorischen Kanäle belegt. Es sind sensorische, man riecht etwas, man fühlt etwas, man wird angefasst, man sieht Leid in den Augen eines Kindes.
Ja.
Ein Schüler kommt mit ganz viel Verzweiflung vielleicht zu jemandem oder mit einer ganz dringenden Bitte oder man sieht, wie sich zwei prügeln und man muss dazwischen gehen. Also alle, ganz viele von diesen sozialen Cues, die man mitkriegt, bedeuten ja auch, ich muss was tun.
Auf jeden
Oder
Fall.
Ich sollte was tun.
Ja, also manchmal ja auch absolut im positiven Sinne. Ne? Es passieren ja auch schöne Sachen.
Ja.
Kinder freuen sich über was, wollen mir unbedingt was Tolles zeigen, aber auch das nimmt mich ja auf jeden Fall emotional in Beschlag. Ne? Und ich habe gerade schon verstanden, es geht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt positive, negative Kontakte sind. Es sind Kontakte, denen ich mich nicht entziehen kann. Ich muss reagieren.
Genau. Und das Erste, wenn Lehrerinnen und Lehrer merken, dass sie nicht mehr können, wo reduzieren sie als Erstes ihre Kontakte? Im Privatbereich.
So ist das.
Das heißt, sie vereinsamen, sie können dann auch nicht mehr über ihre Dinge sprechen. Mhm. Und dann sind sie vielleicht schon in diesem Teufelskreis drin. Mhm. Na, und dieses Crowding, das finde ich, interessant finde ich noch, ich habe das als Student in den 70er Jahren in den Lehrbüchern der Sozialpsychologie gefunden. Na, mhm. Da wurden wirklich solche Dinge auch beforscht, wie im Fahrstuhl, lange Flure und so weiter. Mittlerweile, ich habe irgendwie, ich glaube 2005 oder 2011 hatte ich nochmal einen Artikel geschrieben, nochmal eine längere Recherche gestartet. Mhm. Ich habe das Thema Crowding in der Forschung, was Schule betrifft, nicht mehr wiedergefunden.
Das ist natürlich echt spannend.
Seit den 80er Jahren scheint es verschwunden zu sein, außer in der Ökopsychologie, die sich zum Beispiel mit Stadtentwicklung beschäftigen. Mhm. Also wie viele Menschen pro Quadratkilometer. Mhm. Aber so da, wo es eigentlich hingehört und beforscht werden müsste, nämlich in der Schule, in Kindergärten, vielleicht auch in Kliniken, Fehlanzeige. Und das, obwohl wir uns hier in Schleswig-Holstein 50% vorzeitige Pensionierungen leisten, die müssen ja auch bezahlt werden.
Mhm.
Und das finde ich so erstaunlich, dass da nicht mal einer denkt, huch, was ist da eigentlich los?
Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange darüber gesprochen, was alles so anstrengend ist an unserem Beruf, was uns krank machen könnte. Und in diesem Podcast geht es eigentlich, nee, ohne eigentlich, geht es immer darum, positive Impulse zu setzen und zu gucken, so, wo können wir ansetzen? Wo sind unsere Handlungsspielräume? Was können wir verändern?
Ja.
Und da möchte ich mit Ihnen unbedingt schauen, was können wir verändern? Viele hören vielleicht auch zu und sagen jetzt, also was die da bereden, diese ganzen Probleme, das kenne ich überhaupt nicht. Die können sich ja auch mal fragen, ob es vielleicht tatsächlich so ist, dass sie auch vieles von dem einfach abschalten, was ihre Selbstwahrnehmung angeht. Das könnte dann auch eine spannende Frage sein, sich da mal selbst zu erforschen.
Ja.
Ja, was führt daraus? Sie nennen es das Prinzip Mimose. Muss ich zur Mimose werden, um dann langfristig gesund zu bleiben in diesem System? Wie geht das?
Ja, das ist tatsächlich so, dass das immer die erste Arbeit war mit fast allen Lehrerinnen und Lehrern in meiner Therapie. Nämlich, dass man offiziell würde ich das jetzt Sensibilisierung nennen, also nicht Desensibilisierung.
Ja.
Aber eigentlich ist es ja richtig. Man soll wirklich empfindlich werden. Und ich habe dieses Wort Mimose geprägt, einfach um so ein bisschen die Leute auch gegen den Strich zu bürsten und das auch mit einem dicken Ausrufezeichen zu versehen und auch zu sagen, es ist in Ordnung. Selbst wenn andere vielleicht von dir sagen würden, Mensch, du stellst dich aber an. Du darfst das. Ja, und das ist ein wirklich kleinschrittiges Training. Ich kann jetzt auch nicht sagen, das macht man jetzt genau so und so, sondern das ist in jedem Einzelfall etwas, was man in vielen kleinen Schritten erarbeiten muss. Und ich fange oft damit an, dass ich sage, alles, was uns begegnet, wird ja mit einem Gefühl belegt. Oder wir haben eine emotionale Reaktion. Eine emotionale Reaktion ist immer eine Bewertung. Und das Grundlegende dieser Bewertung ist positiv oder negativ. Mhm. Natürlich gibt es alle möglichen Sachen dazwischen. So, dann sage ich, wie findest du die Farbe dieser Vorhänge? Dann sagt der Betreffende, weiß ich nicht. Und dann versuche ich wirklich mit dem Betreffenden daran zu arbeiten, dass er erstmal wieder Bewertungen abgibt. Emotionale Bewertung, denn das ist ja, Gefühle sind ja nichts anderes als, das ist gut, das ist schlecht, das mag ich nicht, weg damit, her damit. Ja, und genau das ist ja das Problem, dass im Berufsalltag die Lehrkraft nicht sagen kann, weil sie es nicht fühlt, nämlich, das ist mir zu viel, sondern dem quasi neutral gegenübersteht.
Mhm.
Ich will das mal an einem Beispiel sagen. Ich habe ja auch so ein Knautschzonenmodell. Ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht folgendes Beispiel. Lehrer, ein Elternabend. Ein Vater eines Schülers sagt zu der Lehrerin, warum haben Sie meinem Schüler eigentlich nur eine 3 gegeben? So, dann merke ich habe das oft auch als Vater, als teilnehmender Vater gemerkt und mitgekriegt, die Stimme der Lehrkraft geht einen Ton hoch. Das mhm. zeigt Stress. Mhm. Er sitzt schon auf der Anklagebank. Mhm. Ja, was der Betreffende nicht macht oder die Betreffende ist, das zurückzuweisen und zu sagen, hey, wie reden Sie eigentlich mit mir? Oder sagen Sie doch mal genau, was Sie möchten. Oder mir gefällt das nicht. Mhm. Oder denken Sie, dass Sie das besser können?
Mhm.
Ja, also in dem Moment, wo der Betreffende anfängt, eine Erklärung zu geben, sitzt er oder sie schon auf der Verteidigungsbank und steht schon unter Stress. Also dieses Disidentifizieren, dieses, das will ich nicht, das mag also ich nicht, das
setzen.
Ist nicht gut, Grenzen setzen.
Mich abgrenzen, ja.
Und genau, wenn wir jetzt das mal, passiert nicht.
Ja, und wenn wir jetzt mal bei meinem Lieblingsbeispiel Pausen bleiben,
ja.
Dann würde ich das jetzt so verstehen in Ihrem Modell, dass Sie erstmal sagen, also ich muss überhaupt erstmal wieder sensibel dafür werden, wann brauche ich denn Pausen, wann ist mir was
ja.
zu viel?
Ja.
Das würde ja auch so in Richtung Achtsamkeitspraxis gehen, ne? Also
ja.
mich da zu sensibilisieren.
Ja.
Aber dann käme schon, was anders ist als in der Achtsamkeit, immer eine Bewertung dazu, dessen, was ich wahrnehme. Also ich ordne das dann auch für mich ein, mir geht's jetzt gerade gut, mir geht's nicht so gut. Ich brauche jetzt zum Beispiel eine Pause.
Genau.
Jetzt stoße ich da ja im System Schule ziemlich schnell an meine Grenzen. Weil wenn ich jetzt auf einmal anfange, mir Pausen zu gönnen, ja, wo kommen wir da denn hin? Dann müssen ja meine Kolleginnen und Kollegen womöglich mehr arbeiten. Wenn ich jetzt sage, nee, also jetzt in der Pause habe ich aber gerade keine Zeit, über eine Schülerin zu sprechen, das mache ich jetzt nicht. Dann müssen wir hinterher am Nachmittag nochmal telefonieren. Oh Gott.
Ja.
Also ich stoße auf jeden Fall ganz schnell auf Widerstand. Und da wird es ja schon für viele schwierig, die Selbstfürsorge auch praktisch umzusetzen.
Und da müssen wir Psychotherapeuten uns an die eigene Nase fassen. Wir sagen immer so leicht, ja, du musst dich abgrenzen, du musst Pause machen, du musst auf deine Bedürfnisse achten, aber Pustekuchen, das ist nicht so leicht.
Mhm.
Ich kann nur sagen, es ist ungeheuer wichtig, auch als Therapeut, das ernst zu nehmen. Also wenn ein Lehrer sagt, ja, hören Sie mal, ich kann doch nicht einfach jetzt eine Pause machen, dann muss mein Kollege, meine Kollegin das machen und dann bin ich ganz schnell unten durch.
Mhm.
Also so einfach ist es nicht, sondern was man langsam machen kann, ist, dass ich als Therapeut mein Gegenüber ermutige, mal eine Schwäche zu sagen, mal ein Bedürfnis zu sagen und dann aber auch die Frage zu stellen, wie geht es dir damit? Und sozusagen sich immer mehr als positives Beispiel zu sehen.
Mhm.
Und vielleicht zu fragen, sag mal, geht es dir nicht auch so? Und wollen wir nicht mal zusammen, Punkt, Punkt, Punkt. Und selbst wenn es erstmal nur 2 Personen sind oder ein Grüppchen von 4 Personen, das wäre ja schon ein Anfang.
Mhm.
Abgesehen davon ist es nicht immer so, dass der andere Kollege dann meine Arbeit mitmachen muss. Ich habe ein sehr schönes Beispiel mal erlebt mit einem Grundschullehrer, der Panikzustände hatte. Und die kriegte er immer im Klassenraum. Das Gefühl so, jetzt muss ich 45 Minuten hier sein, ich kann nicht raus. Was mache ich, wenn so eine Panik kommt? Gut, ich habe mit ihm Bewältigungsstrategien erarbeitet und was dann seine Idee war, ich fand es großartig, er erzählte mir dann in einer Stunde, er hätte sich einen Sessel in die Klasse, in den Klassenraum gestellt. Und er hat den Kindern gesagt, also in der Grundschule wohlgemerkt, passt mal auf, immer wenn ich mich hier hinsetze, heißt das, mir geht es nicht gut, ich brauche mal ein Minütchen für mich.
Ja.
Dann hat er sich so ein bisschen zurückgelehnt, hat dann die Atmung gemacht, die wir geübt haben. Mhm. Und die Kinder haben das toleriert. Die sind nicht außer Rand und Band gewesen.
Ja.
Es passierte Folgendes. Eines Tages machte er das wieder. Die Tür vom Klassenraum war offen. Und da kam ein Kollege vorbei, schaute rein, ging weiter, kam wieder zurück, schaute nochmal rein, ging aber dann ohne ein Wort zu sagen weiter. Und Dann hatte dann eben mein Patient erzählt, im ersten Moment dachte, um Gottes Willen, jetzt hat mein Kollege das gesehen, wie peinlich. Und hat sich dann aber innerlich so ein bisschen am Riemen gerissen und diesen Kollegen nochmal angesprochen. Sag mal, du hast mich da so gesehen. Was hast du da gedacht? Und dann sagte dann dieser Kollege, erstmal war ich ganz irritiert, aber dann habe ich gedacht, Mensch, der macht das richtig.
Ja.
Ne? Ja. Und das sind so kleine Beispiele, wo man auch in diesem Krankensystem Schule so kleine Gesundheitshandlungen, sage ich mal, vollziehen kann und nicht in jedem Fall zum Ärger des anderen.
Das, und, ja, und Sie sagen ja auch was ganz Wichtiges. Also damit bin ich eventuell auch Vorbild für andere.
Ja.
Und zwar nicht nur für Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für die Kinder, die da in der Klasse sitzen.
Ja.
Das sage ich ja auch immer wieder. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, was wir auch unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben, wenn wir Selbstfürsorge für uns praktizieren.
Ja.
Die gucken sich das ja auch ab.
Ich möchte da so ein kleine Bedenken äußern, weil das ist ja immer der einzige Grund, den man anführen kann, damit man überhaupt als Lehrer ein bisschen was Positives für sich argumentieren kann. Und ich sage, wir sollten gerade aufhören damit, andere Dinge vorzuschieben. Natürlich haben Sie völlig recht inhaltlich. Mhm. Natürlich sollen die Kinder das bitte auch lernen. Mhm. Aber ich als Betroffener braucht doch nicht jemand anders, um zu sagen, hier, es geht um mich. Mhm. Wir sehen das jetzt in der Corona-Situation. Wo sind die Artikel in der Zeitung? Wo sind die Berichte im Fernsehen darüber, wie beschissen es den Lehrern oft geht jetzt? Mhm. Ja. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, auch zu meinen Patienten, es gibt so einen pädagogischen Grundsatz, die 11. Meergartsche Regel. Was immer du tust als Pädagoge, als Pädagogin, im Vordergrund steht das eigene Wohl. Huch, das kannst du doch nicht sagen oder können sie doch nicht sagen. Das geht auch gar nicht, wenn das jeder machen würde. Mhm. Ich sage ja nicht, dass man jetzt völlig rücksichtslos sein muss, aber ich kann doch meinen Unterricht lernen, so zu planen, dass es mir gut geht dabei. Mhm. Mhm. Na, und wenn ich habe zum Beispiel einen Patienten gehabt, dem war es immer unheimlich wichtig, dass er in einem guten Kontakt zu den Schülern war. Für den war es wirklich überlebenswichtig, dass er immer wieder die Schüler fragte, so, wie fandet ihr das bis jetzt? Kommt ihr mit? Also das, was viele ja sowieso machen. Aber er brauchte das als eine Art Beziehungsbestätigung. Dann fühlte er sich wieder sicher, selbst wenn auch was Kritisches kam, das war gar nicht schlimm. Mhm. Aber dass er diesen Kontakt aufnehmen konnte.
Ja.
Und sowas meine ich zum Beispiel. Also es geht, wenn ein Lehrer seinen Unterricht macht, was ist falsch daran zu sagen, ich plane das so, dass mein Wohl an erster Stelle steht, denn wenn ich krank bin, kann man nur sagen, ein kranker Lehrer ist ein schlechter Lehrer oder eine tote Lehrerin ist eine noch schlechtere Lehrerin.
Absolut, ja. Und also da sind wir ganz auf einer Linie, das sehe ich ganz genauso. Und das versuche ich auch tatsächlich schon den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern in der Ausbildung mitzugeben, dass sie den Unterricht...
Ja, das finde ich gut. Hier hört man ganz andere Geschichten.
Ja, dass sie den Unterricht nicht nur so planen, dass er dann für die Kinder schön ist, sondern auch immer gucken, wo kann ich auch im Unterricht Ruheinseln für mich einplanen. Ne? Wir nennen das immer so Handlungsroutinen zur Lehrkräfteentlastung. Also das heißt so Handlungsroutinen, Rituale, wo ich dann als Lehrerin auch mal sagen kann, so das läuft jetzt von selbst wie am Schnürchen und ich atme mal eben kurz durch und check mal so meinen Körper durch, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Mhm. Das ist wichtig, sowas auf dem Schirm zu haben und einzuplanen.
Ja.
Und ja, also...
Ja. Ich wollte noch kurz sagen, wir waren ja bei dem Thema, was tue ich eigentlich? Also wir haben über die ganzen Belastungsfaktoren gesprochen und jetzt eben die Frage, wie kommt man da raus? Dieser Aufbau von Sensibilität dem eigenen Empfinden gegenüber, bitte ganz viel Zeit nehmen, ganz viel Geduld mit sich haben, das braucht einfach seine Zeit. Wenn jemand in Therapie geht, dafür gehen auch Stunden über Stunden drauf. Das darf auch so sein. Mhm. Etwas Zweites finde ich ganz wesentlich, dass viele Lehrer eben auch, ich glaube, ich sagte das vorhin schon mal, lange krankgeschrieben sind. Also man braucht ein halbes Jahr manchmal oder ein Jahr. Und es gibt immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen oder Patienten, Patientinnen von mir, die dann irgendwann in den vorzeitigen Ruhestand gegangen sind. Und das war die Rettung für sie.
Mhm. Und ja, wenn ich jetzt vielleicht noch gar nicht so krank bin, sondern einfach nur denke so, boah, ich merke nur, ich bin mittags echt kaputt. Oder ich habe dann auch manchmal gar keine Lust, mich nochmal hinzusetzen und Unterricht zu planen. Also Hilfe zur Selbsthilfe wäre auf jeden Fall überhaupt erstmal sich wieder Zeit für sich selbst zu nehmen und wirklich mal eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und die dann auch und eben auch nach außen hin zu kommunizieren, Kolleginnen und Kollegen gegenüber und zu sagen, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich habe heute Kopfschmerzen, mir geht's gerade nicht so gut, mir ist der Lärm zu viel. Das wären auch erste Schritte, richtig?
Auf jeden Fall, genau. Und ich glaube, es ist vielleicht auch hilfreich, ich merke immer wieder, dass Patienten, also Lehrerinnen und Lehrer, die zu mir kamen, sehr dankbar sind, wenn man erstmal auch die Situation so beschreibt, auf eine Art und Weise, die sie noch nie so gehört haben.
Ja,
insbesondere,
bei mir erlebt haben jetzt, genau.
Insbesondere mit dem Crowding. Das heißt also, dass man anfängt, sich zu verzeihen, dass man so erschöpft ist, ne, dass man nicht mehr kann. Und dass man dann auf diesem Weg dazu kommt, zu sagen, ja, auch wenn es heute kein besonders schlimmer Tag war, es ist in Ordnung, ich brauche jetzt meinen Schlaf und ich möchte jetzt gerne eben auch gut auf mich aufpassen und muss mich und darf mich abgrenzen nach außen.
Sehr schön. Ja, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich wollte Sie eigentlich, so wie ich das alle meine Podcast-Gäste zum Ende immer noch frage, um einen Spruch bitten, nämlich einen Spruch, den Sie auf alle Tafeln schreiben würden, die vor Deutschlands Schulen aufgestellt werden. Also stellen Sie sich vor, Sie dürfen eine Tafel aufstellen und überall steht jetzt derselbe Spruch drauf. Sie haben gerade schon so einen schönen gesagt, da habe ich gedacht, oh, den können wir direkt schon nehmen.
Alles, helfen Sie mir mal.
Ja, als Sie gesagt haben, also alles, was ich im Unterricht tue, soll vor allem erstmal meinem eigenen Wohl dienen.
Ja.
Das wäre schon so ein Spruch, den würde ich da glatt draufschreiben. Oder haben Sie noch einen besseren für uns, so ganz spontan?
Fällt mir jetzt so spontan nicht ein. Ein Spruch, den ich für mich sehr gerne mag, ist, ich bin immer fröhlich, wenn es regnet, denn wenn ich nicht fröhlich wäre, würde es ja auch regnen.
Das ist schön. Von wem ist der nochmal?
Also ich glaube von Valentin, Karl Valentin.
Ja, von irgendeinem Dicht auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Sehr schön.
Ja, weil ich den so optimistisch finde und auch so diese Neigung, so das eigene Wohl oder schlechte Gefühle, Befindlichkeit so auf äußere Dinge zu schieben, zu sagen, oh, es regnet, es ist so grau draußen und deshalb kann es mir ja nur schlecht gehen.
Genau.
Man könnte ja auch sagen, es regnet und zum Glück muss ich nicht zum Strand.
Genau. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange weitersprechen, Herr Mergert, ganz bestimmt. Aber ich denke, für heute haben unsere Hörerinnen und Hörer schon eine ganze Menge neuen Input mitbekommen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie das alles so ausführlich und auch mit so lebendigen Beispielen hier gefüllt haben. Ich würde auch sehr, sehr gerne noch Ihre Homepage verlinken. Da finden wir ja auch die Artikel, die Sie geschrieben haben.
Ja, gerne.
Wer das nochmal genauer nachlesen möchte in aller Ruhe, kann das gerne auch tun. Ja, und ansonsten würde ich erstmal sagen, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen auch und viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Und ich finde es toll, dass es sowas gibt, dass Sie sowas machen.
Ja, herzlichen Dank und viele Grüße nach Lübeck. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, nachdem du dieses Interview gehört hast und mal gehört hast, wie jemand, der von außen auf unser System Schule guckt, wie der Schule sieht und unsere Arbeitsbedingungen. Also mich hat dieses Gespräch mit Michael Mergert sehr beeindruckt. Mich hat es auch schon sehr beeindruckt, seine Artikel zu lesen. Und das hat in mir wirklich nochmal was in Bewegung gebracht, das merke ich. Mir ist klar geworden, erstens natürlich, warum ich eigentlich nach der Schule jedes Mal so K.O. bin und so ausgepowert bin, dass bei mir echt nur noch der Notabschalteknopf, nämlich Mittagsschläfchen, hilft. Ich werde mir ab jetzt das Mittagsschläfchen mit viel, viel besserem Gewissen gönnen. Ich verlinke dir auch mal in den Shownotes übrigens die Podcast-Folge dazu, wenn dich das auch interessiert. Aber es ist noch was in Bewegung gekommen bei mir und das ist die Erkenntnis, dass wirklich das System Schule es ist, was uns so viel abverlangt. Der Fehler steckt tatsächlich im System, wenn wir merken, Mensch, wir können einfach nicht mehr, wir sind am Limit. Das ist auch tatsächlich einfach viel zu viel, was uns da abverlangt wird und was wir uns selber manchmal abverlangen. Und wir versuchen oft noch, das dann auszugleichen mit besserem Zeitmanagement und Ähnlichem. Das kennst du alles. Ich glaube, das Einzige, was hilft, um in so einem herausfordernden Umfeld überhaupt gesund zu bleiben, das ist radikale Selbstfürsorge. Und dazu werde ich nächstes Mal eine Podcast-Folge machen. Ich lasse das bei mir noch ein bisschen wirken und dann hörst du, was bei mir dabei herausgekommen ist. Wenn du Lust hast, dich bis dahin über diese Podcast-Folge auszutauschen, dann schreibst du mir entweder eine Mail an martina@diekleinepause.de oder du kommst in die Facebook-Gruppe zum Austausch. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir, dass du bis dahin gesund bleibst. Pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Thank you.